Ein kurzer Überblick. Wir haben ja gestern Kapitel 2, 1 bis 4 betrachtet. Und dann setzt praktisch die Abhandlung, die der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes über Christus begonnen hat im ersten Kapitel, die setzt dann in Vers 5 im zweiten Kapitel wieder ein. Und den Rest von dem zweiten Kapitel, Vers 5 bis Vers 18, beschreibt er dann Jesus. Das, was er den Christen, diesen hebräischen Christen geben will, eine klare Vorstellung von Jesus, ein klares Bildzeichnen von Jesus, das hier fährt er fort. Im Kapitel 1 hat er Jesus mit den Engeln verglichen. Hier fährt er jetzt fort und schließt daran an und sagt, nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Und dann beginnt er und greift wiederum auf alttestamentliche Zitate zurück, besonders den achten Psalm, wo es eben heißt, dass er eine kleine Zeit niedriger gemacht ist als die Menschen und dann mit Ehre und mit Preis und Ehre gekrönt wurde. Das ist eigentlich, wenn man den Psalm 8 richtig betrachtet, auf Adam bezogen. Aber wird jetzt angewandt auf den zweiten Adam, das heißt den zweiten Menschheitsrepräsentanten, nämlich Jesus Christus. Wir haben ja zwei Schöpfungen. Wir haben die alte Schöpfung oder die erste Schöpfung mit Adam als dem Haupt der ganzen Menschheitsfamilie. Und dann haben wir den zweiten Adam, wie das Neue Testament sagt, Jesus Christus und wiederum den Repräsentant der ganzen neuen Familie Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefs bezieht diese Aussage, die David unter der Leitung des Heiligen Geistes damals gemacht hat, auf Jesus Christus. Und beschreibt ihn hier als den, der erniedrigt wurde, dann der, weil er erniedrigt wurde, das heißt, den Kreuzestod starb, wurde er erhöht und hat viele zur Herrlichkeit geführt. Zwei Verse, die sehr, sehr wichtig sind, ist der Vers 9 und Vers 10. Da heißt es, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Es gibt ja eine Lehre, die sagt, naja, wenn er für alle Menschen gestorben ist, dann konsequenterweise müssen ja auch alle Menschen dann errettet sein. Den sogenannten Universalismus. Wo man sagt, alle Menschen, potenziell hat Jesus für alle Menschen sein Leben gegeben, also alle Menschen werden errettet. Dann müssen wir nur einen Vers weiterschauen und dann heißt es, denn es ziemte den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Jesus ist für alle Menschen gestorben, das stimmt. Das Angebot gilt jedem. Aber nicht jeder lässt sich rufen. Und während Vers 9 sagt, für alle den Tod hat er geschmeckt, hat er gesagt, er hat viele Söhne und Töchter, könnten wir mit einschließen, zur Herrlichkeit geführt. Alle und viele. Ist also nicht dasselbe. Nicht alle Menschen, wir kommen nicht alle in den Himmel. Wird ja wahrscheinlich in diesen Tagen bald wieder gesungen werden. Ja? Aber das ist nicht biblisch. Er spricht dann weiter und beendet diesen Teil mit wunderbaren, ermutigenden Versen, dass er dem Tod die Macht genommen hat und dem, der die Gewalt über den Tod hat, dem Teufel, das Vers 14, und erlöste die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Der Tod ist nicht der große Gleichmacher, ist auch nicht der Gevatter Tod, den wir so aus den Märchen, ich bin mit Märchen aufgewachsen, und da wurde immer von dem Gevatter Tod als dem guten Freund, der am Ende des Lebens wartet und dann doch noch alles regelt. Nein, nein, der Tod ist der letzte Feind. Und der Tod ist besiegt. Und dem Tod ist die Macht genommen, der Stachel genommen, weil Christus die Sünde, die uns vor dem Tod uns fürchten lässt, besiegt hat. Und dann endet er dies und da sagt er, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, Vers 17, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünde des Volkes, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und da müssen wir wieder einen Strich ziehen. Oder wenigstens nicht, wenn ich in der Bibel, dann doch in unseren Gedanken. Denn auf einmal wird der Gedankengang unterbrochen. Schauen Sie rüber auf die andere Seite, oder ich weiß nicht, in der Bibel ist es vielleicht auf der nächsten Seite, nach Kapitel 4, Vers 14. Kapitel 4, Vers 14. Da schließt dieser Gedankengang, den er hier gesagt hat, er musste, damit er barmherzig würde, ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Nicht wahr? Und dann schließt er im Kapitel 4, Vers 14 an und sagt, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist der Gedankengang. Am Ende von Kapitel 3 hört er auf und in Kapitel 4, Vers 14 wird er 2, Vers 18 hört er auf und in Kapitel 4, Vers 14 wird er weitergeführt. Und was dann dazwischen liegt, ist wieder so ein Einschub oder so eine Warnung. Und diese Warnung haben wir uns in diesen Tagen vorgenommen, oder ich habe sie mir vorgenommen, Sie müssen damit vorlieb nehmen, wollen wir gemeinsam betrachten. Und da wollen wir heute uns besonders Kapitel 3 und Kapitel 4 vornehmen. Nicht im Detail, das würde viel zu lang werden. Und ich muss mich daran halten. Und wenn so kurz vor 9:30 die Zeit gekommen ist, dann bitte ein Warnsignal hochgehen lassen, dass ich weiß, dass ich dem Ende zukomme und nicht wieder die Zeit überziehe. Ja, und dann in Kapitel 3 fangen wir damit an. Da vergleicht er zunächst einmal Mose. Und sagt, Christus ist größer als Mose. So wie der Sohn größer ist als der Knecht. Und so wie der Erbauer des Hauses größer ist als das Haus, das erbaut wurde. So ist Christus größer. Wir wollen auf das nicht weiter eingehen, weil das nicht unbedingt zu der folgenden Warnung gehört. Das ist nur eine Feststellung. Und warum ist Christus größer als Mose? Mose hat es nicht vermocht, zu verhindern, dass die gesamte Generation, die damals 20 Jahre und älter war, in der Wüste umgekommen ist. Die haben das Land nicht erreicht. Mose hatte nicht die Kraft, das zu tun. Und er hatte nicht die Möglichkeit, sie in die Ruhe einzuführen. Er konnte nicht verhindern, dass sie nicht ins Land Kanaan gelangen konnten. Aber Christus ist auch größer als sein Namensvetter im Alten Testament. Wer ist sein Namensvetter im Alten Testament? Der Josua. Josua hat zwar das Volk ins gelobte Land gebracht, aber das war eine sehr, sehr imperfekte Ruhe, die sie dort gefunden haben. Es war nicht die Ruhe, die Gott vorgesehen hat, denn selbst im Land hatten sie Kämpfe, sie blieben ungehorsam, sie wurden letztendlich sogar aus dem Land wieder vertrieben. Und dann heißt es später, das werden wir gleich sehen, dass eben noch eine andere Ruhe vorhanden ist und in die Ruhe hat uns Christus hineingeführt. So wird er diese zwei großen Helden der damaligen Zeit, der Mose und der Josua, die ganz, ganz oben neben Abraham, Isaak und Jakob auf der Wichtigkeitsliste der Juden standen. Der Schreiber des Hebräerbriefes vergleicht sie und sagt, ungleich größer ist der, mit dem wir es zu tun haben, Jesus Christus. Speziell wollen wir jetzt in Vers 7 anfangen. Und zwar ist von Vers 7 bis Vers 19, das dritte Kapitel, eigentlich eine Predigt. Man kann die sogar gliedern, wenn man das will. Das ist eine Predigt über den Psalm 95. Und wer sich die Mühe macht und den Psalm nachgelesen hat, der findet, dass dies eine wortwörtliche Wiedergabe mit Auslegung sozusagen dieses Psalms ist. Und da heißt es: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Und die Einladung dann heißt: Darum, wie der Heilige Geist spricht heute. Und ich denke, dass der Heilige Geist spricht. Einmal nicht, er sagt nicht, der Heilige Geist sprach damals vor ungefähr 1000 Jahren, sondern er sagt, der Heilige Geist spricht heute. Und er gebraucht heute das Wort. Und das wird noch unterstrichen mit dieser Aussage: Heute, so ihr seine Stimme höret, verstockt euer Herzen nicht. Ich denke, er wollte die seine Hörer aufrütteln und sagen: Ihr Lieben, das, was damals geschehen ist, das ist hochaktuell für uns heute. Das war nicht nur damals gesagt denen, die da in der Wüste waren, sondern das war, ist uns gesagt heute. Heute, wenn der Heilige Geist spricht, verstockt eure Herzen nicht. Warum ist das für uns so wichtig? Vielleicht sollten wir kurz einmal aufschlagen, die angegebene Stelle, 1. Korinther 10, Vers 6 und 11. 1. Korinther 10, Vers 6 und 11. Da gibt der Apostel Paulus uns eine Sicht, wie er das Alte Testament einordnet. Und er sagt hier, und er spricht zum Beispiel, wenn wir Sie nur kurz einen Blick werfen auf die ersten Verse, Vers 1 bis 5, da spricht er von Mose, durchs Meer gegangen, auf Mose getauft, geistliche Speise gegessen, das Manna und so weiter, von dem geistlichen Fels getrunken, der nachfolgte. Wir sprachen ja gerade von diesem Fels, welcher Christus darstellt. Und dann sagt er, aber an den meisten von ihnen, Vers 5, hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Und dann erklärt er, wie die das gemacht haben, dass sie Götzendiener geworden sind, sich zur Unzucht haben verleiten lassen und vieles andere mehr. Und in Vers 11, und er streicht er das nochmal, wiederum 1. Korinther 10, Vers 11, da heißt es: Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und so in diesem Sinne gebraucht auch der Schreiber des Hebräerbriefs das Alte Testament. Er sagt, es ist nicht nur etwas, was damals für die Leute interessant war, das ist aufgeschrieben und behält seine Aktualität. Auch für uns heute, auch wir müssen uns durch das, was damals geschehen ist, bildlich geschehen ist, also ist ja nicht an uns direkt geschehen, aber wenn wir das betrachten, dann können wir Lektionen, Warnungen, Vorbilder sehen, denen wir entweder nachfolgen oder vor denen wir uns warnen lassen. Das ist der Sinn, warum er das hier uns weitergibt. Da wird geredet, und hier ist es wichtig, wer also noch nicht so kundig ist, das wäre gut, diese Stellen, die ich dort angegeben habe, nachzuschlagen. 2. Mose 17, Vers 1 und 7. Im Moment, der Zeit halber, können wir das nicht alles machen. Nehmen Sie es mir ab, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Dann erwähne ich es kurz, aber wenn Sie zu Hause sind, schlagen Sie es einmal nach und lesen Sie sich selber durch. Die erste Stelle, 2. Mose 17, Vers 1 bis 7, das ist die Stelle, wo die Kinder Israel so gemurrt haben und gesagt haben: wir kommen hier um in der Wüste, da ist kein Wasser da, lasst uns zurückgehen wieder nach Ägypten, wir wollen wieder zurück. Und dann sagt Gott eben: Mose, tu dies, schlag den Felsen, und dann bekamen sie das Wasser. Die zweite Stelle in 4. Mose 20, 1 bis 13, ist die zweite Situation mit dem Felsen, die wir schon erwähnt haben, wo wiederum nach vielen, vielen Erfahrungen, die sie gemacht haben, der Felsen zum zweiten Mal Wasser gab, aber in der Art und Weise, dass Mose eben zu diesem Felsen hätte sprechen sollen und er hat ihn geschlagen. Und das wurde sozusagen dann von Gott bezeichnet als das Haderwasser, wo sie gehadert hatten mit Gott. Wir lesen mal die Verse im Hebräerbrief. Da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Und das sind diese beiden Stellen, die dort auch wenigstens in der Lutherbibel sind, die angegeben als Fußnoten darin. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie in ihrem Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Wenn wir das uns so vor Augen führen, wenn wir es nur so hinlesen, ohne dass wir den Hintergrund kennen, dann könnten wir denken, Gott ist so ein reaktionärer Gott. Tust du nicht seinen Willen, dann knallt er dir einen rüber, ja? Dann rechnet er mit dir ab. Aber wo es hier heißt, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Dieses Prüfen und Versuchen ist nicht, dass man, so wie manche Leute das sagen, so nach à la Josua oder à la Gideon ein Vlies auslegen und sagen, ich prüfe Gott, ich will ihm dienen, aber ich weiß den Weg nicht und soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Das ist nicht von der Versuchung oder von der Prüfung, von der hier die Rede ist, sondern das ist dieses ständige gegen Gott rebellieren. Und als das geschah, ihr Lieben, da hatten die Israeliten 400 Jahre lang gelitten unter der Sklaverei. Gott hat sie in wunderbarer Weise aus Ägypten befreit. Er hat ihnen die 10 Plagen oder Wunder, die dort geschehen sind. Auf übernatürliche Weise hat er ihnen klargemacht, dass er der Gott ist, von dem Pharao gesagt hat, welcher Gott kann sie aus meiner Hand reißen? Niemand. Und nachher hat er gesagt, bitte, bitte, geht. Das geschah durch die Plagen und das hatten alle miterlebt. Und dann zogen sie durch das Rote Meer. Das hatten sie auch alle miterlebt. Wo unmögliche Situationen, Rechtsfelsen, Linksfelsen, hinter ihnen die Armee, vor ihnen das Meer. Und Gott bahnt ihnen den Weg. Und dann geht es weiter. Dann kommen sie in die Wüste und haben nichts zu essen und Gott schickt ihnen das Manna. Dann wollen sie Fleisch haben und Gott schickt ihnen die Wachtel. Und Wunder über Wunder dürfen sie erleben und trotzdem sagen sie, wie ihnen die Kehle trocken wird, wo ist denn jetzt der Gott? Ist doch keiner da, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Was Gott alles angeht. Und so geht das 40 Jahre lang in der Wüste. Das ist nicht eine Reaktion Gottes, weil hier mal einer daneben tritt, sondern das war ein sich Verhärten gegen die Führung Gottes. Und da sagt Gottes, eben ist Schluss. Und das ist dann die nächste Stelle, die wir noch nicht erwähnt haben, 4. Mose 14, 27 bis 28. Das ist dann, wo Gott die Kundschafter ins Land geschickt hat, das Land zu erkunden. Und ich will mal einen kleinen Test machen. Wenn ich jetzt im Fernsehen wäre, dann wäre das irgendwie so mit Pult und dann so drückt man drauf und dann ist das hier. Also ich will ein paar Namen nennen hier, ja? Einen Namen einer sehr wichtigen Gruppe von Leuten. Und in dem Moment, wo jemand weiß, welche Gruppe das ist, Hand hoch und mir gesagt, okay? Und der gewinnt was. Ich habe allerdings keinen Preis heute dabei. Ganz wichtige Leute aus dem Alten Testament, hört mal gut zu. Aber ihr müsst sicher sein. Flugticket nach Haiti. Ja, Einladung zu einem Besuch. Flug müsst ihr selber bezahlen. Okay, also. Palti. Wer kennt Palti? Wer kennt Jigal? Shafat. Gadi. Setur. Nachbi. Gadiel. Geuel, Shamua, Amir. Hatten gewonnen. Nur kennt ihn keiner. Warum nicht? Die stehen alle in der Bibel drin. Wenn Sie den Text gelesen hätten, wüssten Sie es. Aber hätte ich gesagt, Kaleb oder Josua, alle Mann hätten die Hand hoch gehabt, ja? Die stehen auch alle in der Bibel drin. Nur sind das eben Leute, die genau das Negative gesagt haben. Die kamen zurück und haben gesagt, wunderbares Land, Milch und Honig fließt und Früchte können wir nur mit zwei Mann eine Weintraube tragen, ja? Wunderbare Sache, aber wir sind die Grashüpfer, das sind die Riesen, nichts zu machen. Können nicht gehen, unmöglich, ja. Obwohl Gott, und dann stehen die zwei auf, eben die wir alle kennen, die wir alle lieben, Kaleb und Josua, und die springen in die Mitte und sagen rein, nein, nein, die weinen, die werfen sich auf den Boden, die sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Wir haben Gott und Gott hat gesagt, wir können sie einnehmen. Gegenüber Gott sind diese Riesengrashüpfer, aber nicht wir. Wenn wir mit Gott gehen, nein, alle, sie wollen sie rebellieren. Und da sagt Mose, eben ist Schluss. Mose, raus, Josua, Kaleb, raus. Und ich beendige das Volk. Ich kann dir ein neues Volk erwecken. Und dann tritt Mose ein als der und sagt Gott, nein. Um deines Namens willen, um deiner Ehre willen. Du hast das Volk ausgeführt. Bring es ins Land. Geh mit ihm. Und dann sagt Mose, gut, das ist, sagt Gott, dann ist es ein Kompromiss. Die 20 Jahre älter sind, die werden sterben, aber die junge Generation, die wird hineinkommen ins Land, ja. Das ist die Geschichte. Also, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Appetit mache, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft, das Alte Testament zu lesen. Ich meine, viele von euch machen das. Von Ihnen machen das. Das weiß ich. Aber das ist hochinteressant und hochaktuell. Da können wir viel, viel davon lernen. Und dann wird auf einmal so ein uns etwas schwerfallendes Buch wie der Hebräerbrief auf einmal interessant. Dann spricht das auf einmal zu uns, wenn wir hier lesen, dass sie die Väter, sie versuchten und prüften, ja, versuchen und prüfen, weiß man nicht, was es ist, aber wenn man den Hintergrund weiß, was sie tatsächlich gemacht haben und wie sie gegen Gott ständig rebelliert haben und bei jeder kleinsten Gelegenheit sich Götzen gemacht haben oder in die Hurerei verfallen sind und so weiter, dann verstehen wir auf einmal, was hier gesagt ist. Und dann heißt es in meinem, und so, dass ich schwor, in meinem Zorn. Und da sagt er, interessanterweise sagt Gott da in dem 14. Kapitel, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Das ist der Schwur, den er sagt. Ja? Gott kann ja nicht bei irgendjemandem sonst schwören. Das geht ja nicht. Gott ist ja der Größte. Und ein Schwur ist nur interessant, wenn man bei einem Größeren schwört. Nicht? Der Mohammedaner, der schwört beim Bate des Propheten. Ja? Oder was weiß ich, die Juden haben beim Tempel oder beim Opfer auf dem Altar geschworen. Gott kann nicht bei einem Größeren schwören, denn er ist der Größte. Also sagt er nur, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Das ist der Schwur und so weiter. Und dann sagt er, diese ältere Generation wird nicht in das Land kommen, sondern nur die. Und dann, interessanterweise, wie es weitergeht, noch zum Schluss ist, dass dann die Kinder Israel auf einmal sagen, oh ja, wir können es, wunderbar, Gott hat es gesagt, wir können es. Dann wollen sie rauf und wollen ins Land. Und Mose sagt ihnen, nein, Gott hat gesagt, ihr könnt es nicht, denn Gottes Gegenwart geht nicht mit euch. Aber doch, wir können das, und dann gehen sie rauf und werden fürchterlich verdroschen. Nicht nur verdroschen, viele von ihnen sterben. Das ist die menschliche Natur, da können wir auch viel davon lernen, wie wir veranlagt sind. Wenn uns Gott etwas sagt, dann tun wir es nicht, und wenn Gott es uns verbietet, dann tun wir es. Ja, also weiter. Vers 12 bis 14. Sehet zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch, jetzt macht er den Bezug, das war, so spricht der Heilige Geist heute, wenn er das hört, und dann erzählt er die Geschichte aus dem Alten Testament. Jetzt sagt er, jetzt spricht er zu den Hebräern, ja? Sehet zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis Ende festhalten. Wer kurz die Verse, die dort angeführt sind, ist auch eine typische Bezeichnung aus dem Hebräerbrief, die sich mehrmals wiederholt. Das ist der lebendige Gott. Also hier, dass wir nicht abfallen von dem lebendigen Gott. Kapitel 9, Vers 14, da heißt es, der unser Gewissen, das Blut Jesu hat uns gereinigt, in unserem Gewissen von toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Und 10, Vers 31, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und 12, Vers 22, da heißt es, wir sind gekommen, oder ihr seid gekommen, zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Das ist mehrmals am Ende unseres Abends, heute Abend, kommen wir nochmal auf diesen lebendigen Gott zu sprechen. Das ist eine typische Bezeichnung aus dem Hebräerbrief, deswegen habe ich die Stellen dort oben angegeben. Gott ist ein Gott, der lebt, ein Gott, der liebt, ein Gott, der sieht, der vergibt, der straft. Gott ist nicht ein Gott wie die Götzen, ob das jetzt Götzen sind aus Stein, Holz, Silber oder Gold, oder ob das gemachte Götzen sind in unserer Vorstellung, in unserem Denkschema. Das sind immer tote Götzen, die uns nur anstarren, die letzten Endes keinen wirklichen Bezug zu uns haben. Aber Gott ist der lebendige Gott, der lebt. Und wo beginnt der Abfall? Ja? Hier heißt es, der Abfall, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, welches abfällt von dem lebendigen Gott. Ja gut, wenn wir uns ein wenig die Bibel anschauen, was über das Herz gesagt ist. Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht einige Verse. Wo steht das? Ganz am Anfang, im 1. Mose, ich habe es irgendwo aufgeschrieben hier, im 1. Mose 8, Vers 21, wer sich das notieren will. Was steht hier da? Entschuldigung, brauchen Sie noch nicht notieren, brauchen Sie nur hinterschreiben. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, da hieß es, alle Menschen haben einen guten Kern. In jedem schlummert ein göttlicher Funke, der entfacht werden muss zu einer Flamme. Die philosophische Richtung heißt die Anthroposophie. Meine Eltern waren sehr engagiert da drin. Die Bibel sagt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und ich denke, Eltern, die Kinder erziehen, die stellen das auch recht bald fest. Nicht, dass die immer nur böse sind, aber dass das Böse darin schlummert, dass man das nicht anerziehen muss, das ist eine Tatsache. Matthäus 7, da sagt Jesus, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Dinge. Und dann zählt er eine ganze Latte auf, ob das die Lüge, ob das die Unreinheit ist. Vieles, vieles, das kommt aus dem Herzen des Menschen heraus. Nicht wie die Pharisäer gedacht haben, das ist äußerlich. Immer schön Hände waschen, immer schön sich richtig kleiden und diese Dinge machen. Das hat alles seinen Wert, aber das säubert den Menschen nicht. Rituelle Reinigung ist noch keine Herzensreinigung. Und Jeremia 16, Vers 12, das Mensch, ein trotzig und das menschliche Herz ist ein trotzig und unverzagt. Das ist Lutherdeutsch, ja. Ein trotzig und verzagt Ding, ja. Nicht unverzagt. Trotzig und verzagt. Das heißt eigentlich, es ist tordu, heißt es in Französisch. Es ist verdreht. Es ist verkehrt in sich. Und deswegen die Bitte, die David so ganz, ganz dringlich verspürt hat, in Psalm 51, Vers 12. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen Gewissen, einen neuen, einen gewissen Geist. Und die ganze Problematik, hat jemand mal gesagt, das Herz eines jeden Problems, oder das Kernstück, das Herz eines jeden Problems ist das Problem des Herzens. Kleines Wortspiel. Darum geht es. Wenn es da nicht stimmt, egal was wir äußerlich machen, wird es nie hinhauen. Und es muss Veränderung muss innerlich geschehen. Herz ja im biblischen Sinne ist ja der Kern der menschlichen Persönlichkeit, wo Denken, Fühlen und Wollen zusammenkommt. Da muss die Veränderung von innen her, vom Geist Gottes, ein neues Herz. Wie gesagt, ihr habt ein steinernes Herz, aber das will ich austauschen, will euch ein empfindsames, ein fleischernes Herz geben, sagt der Prophet. Das wird geschehen. Und das ist die Veränderung, die Jesus bringt. Eine innere Erneuerung. Und dann redet er hier, ja, dass wir eben, das ist das Problem, wenn es da nicht stimmt, dann entfernen wir uns von dem lebendigen Gott. Wenn das Herz nicht auf Gott eingestimmt ist, wenn nicht der Geist Gottes in uns zu Gott zieht, dann wird unser Herz uns immer von Gott wegtreiben. Von dem lebendigen Gott. Sondern heißt es hier, ermahnt euch alle Tage, solange es heute heißt, irgendwann kann es auch einmal zu spät sein, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Er spricht hier, dass wir eine Verantwortung haben, und das heißt nicht, dass ermahnt euch selbst, meint nicht, also dass ich mir etwas einrede, sondern ermahnt euch untereinander. Das ist der Gedanke hier. Und das ist ja eines dieser Gebote auf Gegenseitigkeit, die wir tun sollen, dass wir uns untereinander ermahnen sollen. Wir tragen eine Verantwortung füreinander, wo wir sehen, dass jemand, den wir kennen, wir können es bei Fremden, können wir es ja nicht machen, das wissen wir ja nicht, aber wenn wir jemanden kennen, der sich auf einen Weg begibt, der gefährlich ist, und wir sehen das, da haben wir eine Verantwortung, eine Ermahnung in der Liebe und in der Korrektur, in der Ermutigung auch dann zu geben. Er sagte, ermahnt euch untereinander, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist das Wesen der Sünde. In 1. Mose 3, Vers 13, die Geschichte vom Sündenfall. Das Erste, was danach gesagt wird, ist, die Schlange betrog mich. Das Wesen der Sünde ist Betrug. Von A bis Z. Oh ja, Betrug wäre kein Betrug, wenn da nicht gewisse Versprechen da wären. Wenn da nicht ein gewisses Angebot da wäre. Aber das Wesen ist, sie verspricht, was sie nicht hält. Die Korintherstelle, 2. Korinther 11, Vers 2, da greift Mose diese Aussage da greift Paulus die Aussage vom 1. Mose auf, und da sagt er hier, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Die Sünde betrügt immer. Ich habe schon mal gesagt, ich bin ja mit Märchen groß geworden, und wenn sich dann Leute eben auf die Bahn der Sünde begeben haben, so in Märchen, dann haben sie meistens ihre Seele dem Teufel verschrieben. Ja? Das war dann der Preis. Sie bekamen dafür Reichtum, oder sie bekamen die Frau oder den Mann, den sie haben wollten, aber der Preis war dann immer ihre Seele. Und das ist natürlich Märchenform, aber die Bibel kennt das auch. Jesus sagt an einer Stelle, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und wer würde nicht gerne die ganze Welt gewinnen, ja? Oder die Geschichte von dem reichen Kornbauern, die dort auch angegeben ist. Das ist die Matthäus 16 Stelle, was hülfe es, und dann 12 Vers 20, wo Gott sagt am Ende dieses erfolgreichen Lebens, wo alles zum Besten läuft und die Firma erweitert wird und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, da sagt er, du Narr. Gott ist nicht gegen florierende Wirtschaft. Aber wenn das zum Inhalt wird und zum Götzen wird, wenn das der Betrug, wenn Satan uns mit diesem Erfolg betrügt, dann ist der Einsatz zu hoch. Und was geschieht dann? Dass wir verstockt werden. verhärtet. Verstockung heißt Verhärtung in einer Form, dass Gottes Wort, Gottes Geist nicht mehr an uns wirken kann. Wenn diese, wenn der Betrug der Sünde in uns wirkt. Er sagt, denn wir haben an Christus, das ist jetzt auf der zweiten Seite, wir haben an Christus Anteil gewonnen. Wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Ich möchte hier ein Wort sagen über die, ja, ein gewisses Paradox, was es im christlichen Leben gibt. Das ist die Spannung im christlichen Leben. Wir sind erlöst. Und dann sagt die Bibel aber auch, wir werden erlöst. Werden. Wir haben einen Glaubensbesitz und wir haben einen Hoffnungsbesitz. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, wie er das sieht. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, das ist eigentlich das Thema für morgen Abend, wo wir darauf eingehen wollen. Da will ich im Moment nicht viel drüber sagen. Ich will im Moment nur einmal von dieser Spannung leben. Der Apostel Paulus sagt auf der einen Seite, wir sind vollkommen in ihm. Und dann sagt er auf der anderen Seite, keiner von uns ist bereits vollkommen. Der Johannes sagt, wir sind Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das sind diese beiden Dinge sind einfach präsent. Wir haben schon und wir warten noch. Da heißt es, Gott wirkt in euch alles, das Wollen und das Vollbringen. Und wie geht's weiter? Wer weiß den nächsten Vers? Nein, Entschuldigung. Der vorgehende Vers. Das ist der Raum. Denn Gott wirkt in euch. Welcher Vers war davor? Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott wirkt in euch beides, das Wollen und das Vollbringen. Ihr lieben Leute, das sind einige Gedanken. Nehmt die mit und hoffentlich bringt ihr keine schlaflosen Nächte damit zu. Denn die können wir so, die bringen wir so nicht zusammen. Wenn das eine wahr ist, wieso ist das andere wahr? Wenn er doch alles macht, von A bis Z, warum muss ich dann noch was tun? Das sind die Dinge, das sind, ich nenne sie immer mal Paradoxe, weil sie als wie ein Widerspruch erscheinen. Und doch ist das die Spannung, in der sich unser christliches Leben vollendet. Manchmal sind wir mehr auf der Seite von Furcht und Zittern, manchmal sind wir mehr auf der Seite, ach Gott, du machst ja alles. Aber ihr Lieben, hütet euch vor der Gefahr, das eine oder das andere wegzustreichen. Ein Bogen, mit dem man einen Pfeil schießen will, der muss an beiden Seiten aufgehängt sein. Dann hat er seine Spannung und seine Wirkung. Wenn wir das eine wegstreichen, dann wird er lasch und hat keine Bedeutung mehr. Und führt zu einem Christenleben, was weit unter dem Standard ist. Entweder das Zitternde und nie wissen, ob man Gewissheit hat, oder das andere sich gehen lassen. Beides ist nicht im Willen Gottes. Im Willen Gottes stehen wir, wenn wir in der Spannung zwischen diesen Aussagen bleiben. Und einige von denen, und da werden wir morgen drauf kommen, die bringen wir nicht zusammen. Die müssen wir so stehen lassen, wie sie da stehen. Ohne dass wir sie zusammenbringen. Und ich denke, dass ich auch ein Verständnis dafür wecken kann, dass das Gott gewollt ist. Gut, wir kommen dahin. Wir haben, und das ist, ich meine, der Hebräerbrief gibt so viele wunderbare Versicherungen. Der versichert uns in einer solchen Weise, dass wir in Christus geborgen sind. Dass wir, dass man, nur verschweigt er eben die andere Seite auch nicht. Das ist das, wo man sagen, wo er eben die gute Balance aufzeichnet hier. Ja. Wir wollen weitergehen, denn die Zeit rückt vor. Er wiederholt dann von Vers 15 noch einiges, erklärt auch einiges, das wäre alles gut, wenn wir das im Detail nochmal betrachten würden, aber die Zeit lässt das nicht zu, weil wir einen sehr langen Text heute haben. Er spricht dann noch einmal von denen, die sich verbittert haben, die aus Ägypten auszogen, über die Gott zornig wurde und so weiter. Und schreibt dann zum Schluss eben von Unglauben und Ungehorsam. Das war dann das Endresultat, dass sie in Unglauben, Gott nicht mehr vertrauten und dadurch auch ungehorsam wurden. Und dann sagt er, in Kapitel 4 fängt er jetzt an und da lesen wir die ersten drei Verse. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, und das möchte ich immer wissen, dass Sie das mit raushören. Hier schließt sich der Schreiber mit ein, mit seinen Hörern oder mit seinen Lesern. Denn wir, die wir glauben. Er hat noch nicht gesagt, ja, ihr seid schon abgefallen oder was. Sondern, nein, wir, die wir glauben, wir gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat und so weiter. Und dann, jetzt will ich einiges zu der Ruhe sagen. Hier gibt in diesen Versen, den anschließenden Versen von 4 bis Vers 8 herunter oder Vers 9, wird von 4 Ruhen gesprochen. Da wird einmal gesprochen, eindeutig von der Ruhe, in die das Volk durch Josua eingeführt wurde. Zunächst in das Land Kanaan wurde eingeführt, das Volk bekam Ruhe, die Feinde wurden besiegt und später dann wurde das ganze Land eingenommen. Jerusalem wurde als Hauptstadt etabliert und dort kam auch die Bundeslade, die Gegenwart Gottes zur Ruhe. Wie David dann die Bundeslade nach Jerusalem raufgebracht hat, gab er ihr einen Ruheplatz. Dort ist sie zur Ruhe gekommen. Aber wir wissen, dass das eben nur eine sehr, sehr vorläufige Ruhe war. Und er sagt dann, weil das eben so war, sagt er an einer anderen Stelle, dass eben heute noch, bestimmt der Abermals, wir können das lesen in Vers 6, da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Das ist die erste Ruhe, war die Ruhe im Land Kanaan. Da ist aber noch von einer anderen Ruhe die Rede. Und zwar ist das die Ruhe, wo es heißt am Ende von Vers 4, und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken. Und auf diese Ruhe, ihr Lieben, da geht der Schreiber noch einmal ein und sagt, es ist also eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und auf diese Ruhe möchte ich kurz eingehen. Also die erste Ruhe Kanaan, die zweite Ruhe war die Sabbatruhe, die Gott praktiziert hat. Und diese Ruhe, die hat Gott seinem Volk verordnet. Dem alttestamentlichen Volk als den Sabbat. Dazu den Sabbatmonat, den es jedes Jahr gab, den Festmonat, Oktober, November. Dann das Sabbatjahr alle 7 Jahre und dann das große Halljahr. Das große Erlösungsjahr nach 49 Jahren, das 50. Jahr. Und warum das Volk Israel aus dem Land vertrieben wurde, war, weil sie diesen Sabbat nicht gehalten haben, besonders die Sabbatjahre nicht gehalten haben, sagt Gott ganz deutlich am Ende vom zweiten Chroniker. Aber das sind jetzt die alten Dinge. Jetzt, ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Bedeutung hat für uns. Einmal ist diese Sabbatruhe, denn er sagt ja hier, es ist also noch ein Sabbatfest, heißt es eigentlich, was Luther mit Ruhe übersetzt, Vers 9, vorhanden für das Volk Gottes. Ein Sabbatfest ist vorhanden. Und in der Vorausschau ist es die Ruhe, auf die wir einmal zugehen werden, in der Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes. Das ist die eine Ruhe. Aber wie in vielen Dingen, in unserem Leben mit dem Herrn. Wir haben das, gestern sprachen wir von dem Fernziel. Das ist dasselbe, was dieses Sabbatfest, ja. Aber so haben wir auch ein Nahziel. Und Gott hat in seiner Weisheit auch uns und die Kirche, die Gemeinde Jesu hat das beibehalten, dass wir einen Sabbat haben. Nun, wir feiern ihn nicht am Samstag. Wir feiern ihn am Sonntag. Und ich glaube, von der die eine Ruhe, von der hier die Rede ist, das ist die Sonntagsruhe. Und ihr Lieben, ich neben dem, was ich gesagt habe am ersten Abend oder am zweiten Abend über das Wort Gottes und die stille Zeit, glaube ich, dass das eine der wichtigen Dinge ist, die uns als Christen abhanden gekommen ist oder im Großen abhanden gekommen ist. Wir keilen den Sonntag noch voll mit Aktivitäten und kommen nicht zur Ruhe. Und ich sage das von Luise und mir auch. Das ist uns mal so ganz deutlich, so ganz bewusst geworden. Wir haben 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag haben wir Briefe geschrieben. Das ist nicht der Wille Gottes. Weil die ganze Korrespondenz die Woche über liegen blieb. Auf dem Missionsfeld. Ja. Ich denke, dass hier ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist, dass Gott uns gegeben hat, und da machen sogar unsere Arbeitgeber, unser weltlicher Arbeitgeber macht das sogar mit, ja. In kommunistischen Staaten war das lange Zeit nicht der Fall. Und bei der Französischen Revolution haben sie auch versucht, das abzuschaffen. Haben sie gesagt, nur alle 10 Tage gibt es einen Feiertag und so weiter. Es geht nicht.
Aber der Sonntag ist ja nicht verordnet. Der Sabbat ist zwar verordnet von Gott, aber im Neuen Testament haben wir keine Verordnung.
Es geht nicht um ein Gesetz, sondern es geht um ein Liebesangebot Gottes. Was er uns gibt in dieser Zeit, was dem alten Bund nützlich war und dort mit Gesetzesstrenge sogar durchgeführt wurde, macht er uns. Und ich denke, ein richtiger Gebrauch des Sonntags, natürlich nicht nur Füße hoch und, was weiß ich, Popcorn und Bier oder sowas, das ist nicht der Gedanke dahinter, ja? Sondern es ist einmal, dass sich korrigieren lassen, die Rückschau über die alte Woche, die Ausrichtung auf die neue Woche, die davor liegt, aber dann auch die nötige Ruhe und Stille. Ich meine, die meisten Leute, früher, wie wir noch mehr auf die Straße gingen und viele Leute sagen, ja, junger Mann, ja, ich schaffe ja nichts und so weiter, aber wir haben keine Zeit dazu, ja. Immer wieder die Argumente, es ist keine Zeit, ja. Und dann, wenn man die Leute immer sagt, ja, wie alt sind sie dann, ja. Und dann haben sie das Alter angegeben, ja. Und dann hat man gesagt, ja, wenn Gott ihnen die Gnade gibt und sie werden 70 Jahre alt, wissen Sie, dass sie 10 Jahre lang nur Sonntag gehabt haben? 10 Jahre lang nur Sonntag? Oder das kann man ja dann reduzieren. Ja, und mit unseren neuen Arbeitsbestimmungen haben wir sogar 14 Jahre lang frei gehabt, ja? Na, da ist doch kein Urlaub mit eingerechnet. Ich meine, das sind doch Dinge, die uns wach machen sollten. Und die Geschichte von einem, der in die Geschichte eingegangen ist als der Freund der Afrikaner. Das ist ein englischer Abgeordneter gewesen mit Namen William Wilberforce. Lebte Anfang des 19. Jahrhunderts. Er war die Hauptperson zusammen mit einem Mr. Buxton und dem David Livingstone. Das waren diese 3 Männer, die evangelikale Gläubige. Das müssen wir uns auch ab und zu mal wieder vor Augen führen. Das waren nicht irgendwelche Freidenker, die das gemacht haben. Evangelikale Gläubige, die waren instrumental in der Abschaffung der Sklaverei im ganzen englischen Imperium. Das waren 3. Dill Livingstone war der Mann, der durch Afrika gereist ist und durch seine Berichte die Öffentlichkeit aufgerüttelt hat. Der William Wilberforce hat die Gesetzesvorlagen im Parlament durchgedrückt. Und der Mr. Buxton, Thomas Buxton, ist hingegangen und hat gesagt, wir können den Leuten nicht ihren Handel wegnehmen, ohne ihnen was dafür zu bieten. Und ist hingegangen und hat Plantagen eingerichtet und hat Arbeit, soziale Arbeit gemacht. Das waren alles Evangelikalgläubige, die das aus ihrer Überzeugung vom Evangelium her getan haben. Und die Geschichte, die mit dem Sabbat zusammenhängt, war das, ich weiß jetzt nicht, wo ich das genau gelesen habe, aber es war über den William Wilberforce, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine sagenhafte Stelle hätte bekommen können am englischen Hof. Mit Ehre und Geld und Reichtum überschüttet, wenn er die Arbeit, in der er stand, hätte aufgegeben hätte. Und es war das kam direkt vom König und es war also, dass kein Mensch hätte irgendwie in irgendeiner Form gesagt, das kann man ausschlagen, das geht nicht. Ja. Und dann sagte er, und dann kam der Sabbat, also der für ihn der Sonntag. Und dann ging er in den Gottesdienst. Und in der Zeit der Stille wurde ihm klar, meine Aufgabe ist nicht, am Hof des Königs diese oder jene Stelle Ehrenamt zu bekleiden, sondern meine Aufgabe ist, die Arbeit, die mir Gott aufgetragen hat, auszuführen als Abgeordneter im Parlament und so weiter. Und einfach, er sagt, dass ich habe es in einem Buch gelesen, wo über den Sonntag, eben über den richtigen Gebrauch des Sonntags geschrieben wurde. Und diese Dinge brauchen wir. Wenn wir nur von Woche zu Woche immer weiterhetzen und den Sonntag noch vollkeilen mit vielen anderen Aktivitäten, werden wir am Ziel vorbeitreiben. Denn Gott hat uns diesen Tag gegeben, damit wir uns besinnen und damit wir zurückfinden zu der Mitte, die wir brauchen. Ja, und das wollte ich sagen, diese Ruhe, dieser Sonntag ist der Vorgeschmack. Wir werden morgen Abend noch hören von den Kräften der zukünftigen Welt, die Hebräer geschmeckt haben. Ich denke, das ist ein Bereich der Kräfte der zukünftigen Welt, die wir schmecken dürfen, die wir auskosten dürfen, die wir, ja sagen wir mal, anwenden dürfen, hier und heute. Und als Vorgeschmack auf die Ruhe und Ausrichtung und Gemeinschaft, die wir bei Gott haben. Also das sind die vier Ruhen, die ich habe dir 1-4 aufgezeichnet, das ist die Ruhe Kanaans, die Sabbatruhe, die Gott eingeführt hatte, dann die Ruhe in der Zeit, der Ruhetag, den Gott uns anbietet als ein Geschenk, und dann die ewige Ruhe, zu der wir eingehen. Ja, dieses Angebot der Ruhe wird uns verkündet durch das Wort der Predigt, welches wir mit Glauben vermischen sollen. So heißt es im Anfang des 4. Kapitels. Wir müssen das verbinden. Ich meine, es ist ja interessant, wir hatten gestern Abend wenig von Wundern gesprochen, ja. Wenn Menschen durch Wunder gläubig werden würden, dann sollten die Israeliten ja alle gläubig gewesen sein, denn mehr Wunder hat noch niemand erlebt. Aber gläubig wird man, und ich hoffe, dass Sie die Bibelstellen, auf die ich gestern Abend nicht mehr eingehen konnte, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes, aus der Predigt. Aber die Predigt oder die Verkündigung kommt aus dem Wort Christi. Da kommt der Glaube her. So wie er mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, so wird man errettet. Das ist wahr. Es muss mit Vollmacht und im Sinne und unter der Leitung des Geistes Gottes verkündet werden. Und jetzt kommen wir zu zwei Versen, von denen ich hoffe, dass ich Ihnen so viel Spaß dran machen kann. Spaß ist übertrieben, das ist falsch gesagt, aber so viel Freude mal, dass sie jeder von uns auswendig lernt, irgendwann. Dann heißt es denn, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig als irgendein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken oder Sinne, Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, die wir Rechenschaft ablegen müssen. Immer wieder kommt der Schreiber des Hebräerbriefs auf dieses zurück. Kapitel 2, wie wir anfingen, Acht haben auf das Wort, dass wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Die Ruhe nicht versäumen. Wie versäumen wir die Ruhe? Wenn wir eben dieses Wort nicht mit Glauben vermischen. Nicht ihm das Vertrauen entgegenbringen. Der lebendige Gott spricht ein lebendiges Wort. Der mächtige Gott, der allmächtige Gott spricht ein energiegeladenes, so heißt es, ein mit Energie geladenes, ein kräftiges, ein mit Energie geladenes Wort, welches innerlich und äußerlich verändert. Zweischneidig, was bedeutet das? Gibt verschiedene Dinge, was...
Zwei Seiten des Schwertes, Segen und Fluch.
Ja, das würde ich auch so sehen. Dass auf der einen Seite ist das Angebot der Gnade dort. Wer das Angebot der Gnade ausschlägt, dem wird dieselbe Gnade zum Gericht. Das ist eine zweischneidige Sache. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass keiner verloren geht. Das ist sein Angebot. Aber wer dieses Angebot ausschlägt, wer nicht darauf eingeht, dem wird dieselbe Botschaft zum Gericht. Zweischneidig. Seele und Geist, Mark und Bein. Es kann nur ein Wortspiel sein, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es dringt in das Innere des Menschen ein. Das Wort Gottes hat die Fähigkeit, die Tiefen des Herzens, wie es hier heißt, die Gedanken und Sinne des Herzens zu erforschen. Und dort zu scheiden, dort zu sichten. Oft, ich glaube, es war der Apostel Johannes, der in dem Johannesbrief sagt, wenn dich dein Herz verdammt, Gott ist größer als dein Herz. Und dass wir auch da in vielem erleben wir, besonders wenn, wo es um Sünde oder um Schuld ging, wo wir vielleicht auch schuldig geworden sind, sei es auch an Menschen, und können das nicht wieder gut machen, es geht nicht, weil die einfach nicht mehr da sind, stehen nicht mehr zur Verfügung, dass ständig ein Anklagen da ist, dass unser Gewissen, dass der Feind über das Gewissen uns ständig anklagt und das immer wieder hochbringt und immer wieder sagt, ja, warum hast du nicht und hättest du doch und warum hast du und so weiter. Und dass da Gott sagt, schau, Gott ist größer als unser Herz. Und das Wort Gottes, das, was das Wort darüber sagt, ist größer als das, was mein Gewissen sagt. Wenn ich das annehme, was das Wort sagt, so ihr eure Sünden bekennet, so ist er treu und gerecht, dass er euch eure Sünden vergibt, dann vergibt er sie total und ganz. Gott ist nicht ungerecht, dass er die Sünde zweimal fordert, die Bestrafung für die Sünde zweimal fordert. Wenn er sie einmal gestraft hat in seinem Sohn, dann ist sie vergeben und ist ausgetilgt und ausgelöscht. Und das ist das Wunderbare, dass selbst da, wo wir uns nicht analysieren können im Letzten, das ist oft gar nicht möglich. Da habe ich keinen Zugriff. Da weiß ich, dass Gottes Wort, dieses kräftige, lebendige Wort, durchdringt und aufräumt. Und ich mich auf das Wort stütze und auf sonst nichts. Nicht auf eine Empfindung, nicht auf ein Gefühl, nicht auf ein Wunschdenken, sondern nur auf das Wort. Ja, es ist ein Richter, das heißt eigentlich, das griechische Wort heißt Kritikos, ein Kritiker. Ja? Gottes Wort ist das Kriterium, an dem unsere Gedanken und Sinne des Herzens gemessen werden. Das durchdringt. Dann heißt es hier, ja, als Kritiker, was hat das Wort, weil welches ist die Aufgabe eines Kritikers in diesem Sinne? Es ist das, was wir tun in unserem Leben. Und es ist ja nicht nur das Schlechte, was Gottes Wort kritisiert, sondern auch das Gute. Ich meine, es bestätigt ja auch. Es ist ja nicht nur, dass Gottes Wort uns nur in allem verdammt, sondern es bestätigt ja auch. Und deswegen müssen wir wissen, dass Gott hat etwas zu sagen über die Art und Weise, zum Beispiel, wie ich Geschäfte mache, ja? Wie ich meine Arbeit versehe, ob als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Wie ich lerne, welchen Beruf ich wähle. Gott hat dazu etwas zu sagen. Natürlich müssen wir es wissen. Von dem her gesehen ist das Studium des Wortes Gottes und das Hören auf Gottes Wort so notwendig. Gott hat etwas zu sagen über das, was ich lese, was ich höre und was ich sehe. Gott hat da etwas drüber zu sagen. Guter Vers darüber ist Philipper Kapitel 4, Vers 6. Könnt ihr euch mal anschauen. Gott hat etwas zu sagen über die Art und Weise, wie ich mit meinem Ehepartner umgehe. Gott hat da was drüber zu sagen. Wie ich mich meinen Kindern gegenüber verhalte oder wie sich Kinder gegenüber ihren Eltern verhalten. Oder dem, mit dem ich zusammen lebe. Gott hat etwas zu sagen, wie ich meine Freizeit verbringe, wie ich mein Geld ausgebe, was ich mit den 10%, das weiß Gott, aber die 90%, ja, da interessiert sich Gott dafür, was wir damit machen. Das ist der Kritikos, das Wort Gottes, das unser Leben unter seine Beobachtung nimmt. Und dann sagt er hier, es ist eine, und es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft abgeben. Und das sind drei Bilder oder vier Bilder, die man hier gebrauchen könnte. Es ist einmal, es könnte sein, dass der Schreiber des Hebräerbriefes an die römischen Gladiatorenspiele gedacht hat. Und wenn ein Gladiator den anderen besiegt hat, egal mit welchen Mitteln das jetzt war, wenn es der Faustkampf war, dann hat er ihn im Griff und hat ihn ums Kinn gepackt und dann irgendwo schaut er auf zur Tribüne, ja? Und dann hieß es entweder so oder so. Und wenn der Finger runterging, dann ging es und dann wurde das Genick gebrochen. Oder das andere Bild, was da drin ist, ist das Opfertier. Das Opfertier, was zum Altar geführt wird und sein Kopf wird ihm zurückgezogen und das Messer wird an den Hals gesetzt, aufgedeckt. Das ist der Gedanke darin, bevor es geopfert wird. Zum Letzten brauche ich dich mal so als Helfer hier. Komm mal mit. Komm mal her. Ja, ja. Komm mal her. Ja, ja. Fast. Nicht ganz. Bist du mutig genug, sonst muss ich jemand anders nehmen. Bring deine Jacke mit. Ja, ja. Solche Leute. Bring die Jacke mit. Das Dritte ist, das kennen wir vom Fernsehen her. Nennen wir den Mann einen, der zum Gericht muss, ja? Und der will nicht gesehen werden, ja? Und was machen die Leute dann? Kopf runter, ja? Und nicht gesehen werden. Keine Ahnung, ich verletze dich nicht, gell?
Ich passe schon.
Und da kommt Gottes Wort jetzt und sagt, setz ihm das Messer unter den Hals und sagt, jeder kann dich sehen, du kannst deinen Kopf nicht runternehmen. Das ist der Gedanke von aufgedeckt. Keine Flucht. Jeder kann dich sehen.
Jetzt sowas, was ich mir nur von der Schüre gefallen habe.
Danke. Und ich sage euch, ich bin froh, dass niemand ein Bild gemacht hat. Stellt euch vor, das würde an die lokale Zeitung gehen und dann sagen sie, das sind die Bekehrungsmethoden, die man hier in der Gemeinde verwendet. Gell? Gottes Wort. Danke, trotzdem. Gottes Wort ist lebendig und kräftig als irgendein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist auf Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und es ist alles bloß und aufgedeckt vor ihm. Zum Schluss will ich noch eine Geschichte erzählen, zwei Geschichten erzählen, dann machen wir Schluss. Man sagt, ein Beduine saß in seinem Zelt am Abend und aß genüsslich aus einem Korb Feigen. Die schmeckten wunderbar, die waren weich, die waren genau die richtige Süße, der richtige Reifegraden. Es war ein Genuss. Und dann kommt der Diener mit einer Lampe und stellt sie neben ihm hin, weil es dunkel wird. Und er nimmt die Lampe und schaut sie sich an und sieht, die ganzen Feigen sind voller Maden. Und dann nimmt er die Lampe, bläst sie aus und isst genüsslich weiter. Das war die eine Geschichte. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte handelt von einem Messer. Das heißt, wenn er vor langen Jahren in der Ukraine ein Bauer ein Messer kaufen wollte, dann ging er zum Markt. Und dann, ich hoffe, wir haben genügend Papier hier. Ich nehme mal so eins. Können wir. Und dann sagte er, dann unterzog er das Messer einem Test. Ich habe leider keine Feder da, sonst hätte ich eine Feder genommen. Und dann sagte er, erstmal wollte er prüfen, ob das wirklich auch schneidet. Und in freier Stehen musste er sehen, jawohl, ist doch scharf. Hätte das Messer diesen Test nicht bestanden, hätte er es wieder hingelegt und wäre weggegangen. Als zweites, wenn er das Messer also diesen Test bestanden hat, dann nahm er einen Feuerstein und versuchte, einen Funken aus diesem Messer zu schlagen. Dass es keinen Funken gibt, hängt wahrscheinlich daran, dass es zu hell ist. Es gab einen. Also, wenn es einen Funken gab, dann wusste er, es war hart genug, der Stahl. Wenn es keinen Funken gab, hätte er es wieder hingelegt. Und wenn es die zwei Teste bestanden hat, dann versuchte er es unbeachtet in sein Gewand zu schieben. Wenn das auch nicht geklappt hat, hat er es auch wieder hingelegt. Was will ich damit sagen? Ich weiß nicht, ob wir etwas von der Schärfe, von der Härte, aber auch von der eben Wirksamkeit von Gottes Wort verspüren. Ob hier in den Vorträgen, ob beim Lesen zu Hause, im Hören einer Botschaft. Was können wir tun? Wir können das tun, was der Beduine gemacht hat. Es passt mir nicht, was ich da sehe, aber ich korrigiere nicht, was ich sehe, sondern ich blase es aus. Das können wir mit Gott machen, mit Gottes Botschaft. Wir können, wenn es uns nicht passt, es wieder hinlegen. Aber wir können uns auch darauf einstellen. Und das möchte Gott. Ob das die erste Hinwendung zu ihm ist, dass wir sagen, ja, ich will von heute an mit Jesus leben, oder ich habe Dinge entdeckt in meinem Leben, wo Gottes Wort schneidet oder korrigieren einwirkt. Ich will das bereinigen. Ich war sehr, sehr lasch in Bezug auf meinen Ruhetag. Nicht Ruhetag in Bezug auf nur auf Ausruhen, sondern auch auf das Korrigieren. Ich war sehr lasch in Bezug auf meine stille Zeit, mein Lesen des Wortes, was immer es ist. Wenn wir das verspüren, dann bitte ich euch, macht es nicht wie der Bauer und legt es weg, sondern nehmt es an und korrigiert. Und Gott wird einen großen Segen darauf legen. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass dein Wort, deine Botschaft schon immer Wirkung hatte und dass diese Wirkung ja erhalten blieb, dass es nicht heute schwächer ist als zu anderen Zeiten. Aber wir bitten dich besonders, dass es auch in unserem Herzen wirksam ist, dass wir nicht wie ja, die Wüstengeneration so hart geworden sind, dass es abprallt, dass wir unempfindsam werden für das, was du uns zu sagen hast. O Herr, hilf, dass wir nicht am Ziel vorbeigleiten, sondern dass wir fest an dir halten und mit der ganzen Konsequenz, aber auch mit der Freudigkeit und der Liebe, weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist, der ein hoher Priester geworden ist für uns, der uns zu sich ruft, dass das möglich ist, dass wir zu dir kommen dürfen und dürfen uns von dir zurechtbringen lassen. Dafür wollen wir dir von Herzen danken, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt muss ich sehen, dass ich meine Blätter wieder zusammenkriege. Eine kleine Leseaufgabe noch für morgen Abend. Es wäre gut, die Kapitel 6, 10 und 12 zu lesen. Wem das zu viel ist, der kann auch nur die darunter angegebenen Bibelstellen lesen, nämlich das ist das Studium. Aber es wäre von Wert, die ganzen Kapitel zu lesen. Und dann hoffen wir, dass Sie in großer Zahl auch morgen Abend kommen können.